Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Kribbeln in der Hand. Was sich dahinter verbirgt, werdet ihr heute erfahren in der neuesten Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Wir sind vollzählig. Ich bin Tanina. Ich grüße euch.
Und ich bin Peter.
Und an unserer Folge steht nicht nur Kribbeln in der Hand dran, da steht auch Folge 97. Oh, da werde ich auch langsam ein bisschen kribbelig. Wir marschieren tatsächlich auf die 100. Folge zu. So viel haben wir schon gearbeitet. Und weiter geht das ganz fröhlich. Natürlich mit einer Hörermail. Wer hat uns die geschickt?
Die kommt diesmal von Matthias. Und Matthias ist Oberarzt in einem Krankenhaus.
Ja, und er hat sich bei uns gemeldet, weil wir in einer der letzten Folgen ja über KI gesprochen haben im medizinischen Bereich. Und wir haben euch gefragt, welche Erfahrungen habt ihr denn mittlerweile mit künstlicher Intelligenz gesammelt? Wo kommt die bei euch vor? Wo taucht die auf? Und dazu schreibt uns Matthias. Du hast gerade schon gesagt, ich bin Oberarzt im Krankenhaus und technikbegeistert in unserer Abteilung Vorreiter. Wir haben vom Krankenhausverbund ein eigenes KI-System. Aktuell müssen alle Eingaben anonym sein, Patientendaten müssen fehlen und es wird geklärt, inwieweit das noch erforderlich ist, da es sich ja um einen eigenen Server in Deutschland handelt, auf denen das KI-Modell liegt. Er schreibt, ich nutze das KI-System für verschiedene Szenarien und zwar sogar täglich. Zum Texte aufhübschen, schreibt er, und lesbarer machen. Und zweitens versucht er damit, Befundung durch KI zu vereinfachen. Das geht für einige Befunde schon ganz gut, schreibt er, für andere noch gar nicht. Das Abfotografieren von anonymisierten Befundausdrucken aus Geräten führt nicht selten zu Halluzinationen. Messwerte im Prompt funktionieren aber ganz gut. Drittens, Wissensrecherche. Da einige Fachliteratur hinterlegt ist, kann ich schnell Antworten auf spezielle Fragen bekommen. Natürlich muss ich mit meinem Fachwissen jede Antwort auf Plausibilität hinterfragen. Das machen wir nämlich auch, wenn wir unseren Podcast hier kreieren. Viertens, den Punkt hat er auch noch, spezielle Assistenten nutzt er zum Beispiel für Interaktionsanalysen. Notwendigkeit von Medikamenten, Überflüssigkeit von Medikation, Dosisprüfung. Dabei bekommt der Prompt Listen von Diagnosen und Listen von Medikation. Und er schreibt, die Ergebnisse sind sehr gut, sehr detailliert und gehen über das, was gängige Datenbanken können, deutlich hinaus. In Pilothäusern, schreibt er, laufen Projekte, in denen KI über Mikrofon bei Patientengespräche zuhören und den Text sinnvoll strukturiert abspeichern und in denen KI alle verfügbaren Ergebnisse aus Kliniksystemen in einem Arztbrief sinnvoll zusammenfassen. Das ist ja auch schon mal eine echte Arbeitserleichterung. Aber insgesamt KI im Krankenhaus ein deutlicher Gewinn und entwickelt sich auch weiter. Insgesamt erleichtert die KI das Arbeiten, kann Zeit sparen. Ich sehe auch Potenzial für Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung. An uns gerichtet schreibt er noch, macht weiter so mit dem Podcast. Ich höre jede Folge. Manchmal wünsche ich mir mehr Hintergrundinformationen, aber ich bin ja auch Fachmann und nicht die breite Masse der Zuhörer. Ja, und wir eben nicht die Fachmediziner. Also da ist doch KI schon bei ihm persönlich, wie er sie nutzt, schon groß angesagt.
Ja, ich denke, wir ziehen in Deutschland so langsam, aber dennoch nach. Die Amerikaner, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sind da deutlich weiter. Da wird gerade so im Bereich der Radiologie überall KI eingesetzt. Das wird sich bei uns auch noch in den nächsten Jahren zunehmend entwickeln und auch verbessern. Und ich denke, da hat er vollkommen recht, die KI wird da ein hilfreicher Assistent, so würde ich es vielleicht mal formulieren, sein.
Also er schreibt ja auch, dass er das hauptsächlich auch dazu nutzt für Diagnosen, für Medikamentengaben und so weiter. Matthias ist mit Sicherheit auch völlig klar, dass man das kontrollieren muss. Aber es kommt natürlich auch, wie er schreibt, auf einen wirklich guten Prompt an. Man kann so einer KI natürlich auch sagen, zeige mir deine Quellen, wo hast du das denn her? Und schon überprüft sich die KI ja quasi selbst. Ne, wenn das dann natürlich eine renommierte Seite ist, eine medizinische Seite, dann kann man ja davon ausgehen, dass diese Zusammenfassung der KI auch Sinn macht.
Ja, das ist ähnlich auch im juristischen Bereich. Da wird die KI ja auch eingesetzt und es gibt vieles, was über ChatGPT hinausgeht. Das ist so das Google der KIs, aber es gibt viele spezielle KIs, die wirklich helfen im juristischen und, wie wir gehört haben, auch im medizinischen Alltag.
Ja, und wir geben natürlich durchaus zu, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir die KI auch nutzen, zum Beispiel, wenn wir eben medizinische Sachverhalte mal darstellen oder gucken, die und die Erkrankung, wie häufig kommt die in Deutschland vor? Wie sehen da so die Statistiken aus? Da bemühe ich auch ChatGPT und natürlich muss die KI mir da auch die Quellen nennen. Für unsere Fälle brauchen wir ChatGPT natürlich nicht, denn das sind ja alles echte Fälle. Wir haben hier große Akten und Unterlagen, mittlerweile Gott sei Dank auch alles digitalisiert. Also da müssen wir nichts dazu dichten oder nachforschen. Da steht ja alles drin, was verhandelt wurde, möglicherweise vor Gericht oder was eben auch in Sachverständigengutachten steht.
So ja, und das gilt auch für unseren heutigen Fall.
Genau.
Und der handelt von Richard. Und Richard ist zum Zeitpunkt, als sich alles quasi ereignet hat, 53 Jahre alt.
Ja, und abgesehen von den üblichen Kinderkrankheiten, gelegentlichen Erkältungen, einem Bänderriss nach einem Fußballspiel und einem leicht erhöhten Blutdruck gilt er als gesund. Er arbeitet als Lagerist, ist verheiratet, hat zwei Kinder, die ihn auf Trab halten und für Bewegung sorgen. Nur das Rauchen, das begleitet ihn hartnäckig durch die Jahre. Er kann einfach nicht damit aufhören. Und dann trifft es ihn plötzlich und gleich doppelt. Zuerst erleidet Richard einen Herzhinterwandinfarkt. Er hat Glück, der Infarkt heilt vollständig aus. Kurz darauf stürzt er von einer wackeligen Leiter und bricht sich die linke Handwurzel. Die Verletzung muss operativ versorgt werden, Metallplatten werden eingesetzt und die sind noch nicht entfernt, als sich an einem heißen Sommertag im Jahr 2018 etwas verändert. Es ist 10 Uhr morgens, als Richard zum ersten Mal ein ungewohntes Gefühl in seiner linken Hand bemerkt. Es ist kein Schmerz im klassischen Sinn, eher ein fremdes Empfinden, das er nicht richtig einordnen kann. Es vergehen Stunden, die Beschwerden bleiben und Richards Frau beobachtet ihn und wird zunehmend unruhig. Am Abend entscheiden beide, in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses zu fahren. Um 20.46 Uhr, das sagen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal ganz genau, hält der diensthabende Arzt fest. Gefühlsstörung im linken Arm seit 10 Uhr morgens bei Metall in situ nach Handwurzeloperation und nach einem Herzhinterwandinfarkt. Mehr steht dort nicht. Mit dieser Einschätzung stellt der Arzt aber eine Notfallüberweisung für die neurologische Abteilung eines benachbarten Krankenhauses aus. Doch von dieser Untersuchung existiert kein ärztlicher Befundbericht, kein Dokument, keine Akte, lediglich ein Gedächtnisprotokoll der untersuchenden Ärztin. Darin wird festgehalten, dass Richard kurz zuvor bei einem Umzug eine Waschmaschine getragen habe. Danach sei eine Schwellung aufgetreten. Neurologische Defizite hätten sich nicht gezeigt. Die Beschwerden werden als unfallbedingt eingeordnet. Normalerweise stellen wir jetzt an so früher Stelle in einem unserer Fälle noch keine Vermutungen an, aber hier machen wir das gerade mal.
Ja, das machen wir auch deswegen, weil die Warnsymptome eines Schlaganfalls, nämlich Empfindungsstörungen im Arm, vor allem einseitig, allgemein bekannt sind oder zumindest allgemein bekannt sein sollten. Und darum greifen wir jetzt mal hier vorweg. Und gerade bei einem Patienten mit Herzinfarkt in der Vorgeschichte und bekannten Risikofaktoren hätte man in diese Richtung, Klammer auf, auch Klammer zu, schauen können, wenn nicht gar müssen.
In Richtung möglichem Schlaganfall. So, das ist aber nicht passiert und wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Und Richard wird weitergeschickt, diesmal in ein drittes Krankenhaus, in die unfallchirurgische Abteilung dort. So, der Verdacht, Handgelenksdistorsion.
Von einer Handgelenksdistorsion sprechen wir, wenn das Handgelenk über seine normale Beweglichkeit hinaus belastet oder verdreht wird. Dabei werden Bänder, Kapselstrukturen und Weichteile überdehnt oder angerissen, ohne dass ein Knochen bricht. Und noch verständlicher ausgedrückt, wir sprechen von einem verstauchten Handgelenk.
Ja, und auch in diesem dritten Krankenhaus in der unfallchirurgischen Abteilung fällt die Dokumentation knapp aus. Richard klage über ein Taubheitsgefühl im Bereich der linken Hand und das seit gestern Morgen, mehr nicht. Keine neurologische Abklärung, es findet keine Bildgebung statt, keine weiterführenden Untersuchungen. Richard bekommt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in die schmerzfreie Hand gedrückt und den Rat mit auf den Weg, das Handgelenk zu schonen. Und damit wird er auch hier entlassen. Eine Woche vergeht. Richard bleibt gar nichts anderes übrig, als sein Handgelenk zu schonen, denn jede Bewegung bereitet nach wie vor Schmerzen. Dann stellt er sich nach dieser Woche bei seiner Hausärztin vor, um die Krankschreibung verlängern zu lassen. Kaum ist seine Ärztin im Zimmer und spricht die ersten Worte mit Richard, wird sie hellhörig. Seine Sprache ist verwaschen und der linke Arm kraftlos. Die Ärztin zögert keine Sekunde, sie alarmiert den Rettungsdienst und lässt Richard mit dem dringenden Verdacht auf einen Schlaganfall erneut in eine neurologische Klinik bringen. Ja, und da bestätigt sich dann auch der Verdacht, über den wir schon ganz früh im Fall gesprochen haben. Richard hat einen Schlaganfall erlitten. Die große Frage ist natürlich jetzt, wann ist das passiert? Hatte Richard schon vor einer Woche, als er in 3 Krankenhäusern vorstellig war, diesen Schlaganfall?
Und das ist die zentrale Frage in unserem heutigen Fall.
Und über Schlaganfälle hört man ja wirklich viel. Ich glaube, da gibt's auch eine große Aufklärung im Land. Aber wie häufig kommen die denn eigentlich vor?
Also man geht davon aus, dass in Deutschland etwa 270.000 Menschen jedes Jahr einen Schlaganfall erleiden. Davon sind etwa 200.000 Erstfälle, also Menschen, die noch nie einen Schlaganfall hatten. Mhm. Und auch jüngere Erwachsene sind betroffen. Etwa 30.000, doch eine recht hohe Zahl, unter 55 Jahren. Selbst Kinder bleiben nicht verschont. Jährlich werden mindestens rund 300 Fälle dokumentiert. Und Schlaganfälle sind damit eine der häufigsten lebensbedrohlichen Erkrankungen unseres Landes.
Ja, und ich denke, wir können gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass bei einem Schlaganfall jede Sekunde zählt.
Ja, schon bei den ersten Anzeichen, einseitige Taubheit, Schwäche im Arm, verwaschene Sprache, muss sofort gehandelt werden. Je länger nämlich die Durchblutung im Gehirn gestört ist, desto mehr Nervenzellen sterben unwiederbringlich ab. Man nennt das Time is Brain, Zeit ist Gehirn. Innerhalb von 4 bis 4,5 Stunden kann man bei einem ischämischen Schlaganfall das Blutgerinnsel medikamentös lösen, bei größeren Gefäßverschlüssen mechanisch entfernen. Wird zu lange gewartet, verschlimmert sich der Schlaganfall, Lähmungen und Sprachstörungen werden wahrscheinlicher und die Chancen auf eine vollständige Genesung sinken doch dramatisch ab.
Ja, und bei Richard beginnt jetzt ein Wettrennen gegen die Zeit. Er wird behandelt und für 2 Wochen stationär aufgenommen. Doch der Verlauf ist schwer bei ihm. Die Ärzte stellen eine hochgradige Einengung eines Gefäßes in der rechten Gehirnhälfte fest. Eines Gefäßes, das für die Durchblutung dieser Hirnregion von zentraler Bedeutung ist. Und die Folgen sind verheerend. Der Schlaganfall weitet sich aus. Die halbseitige Lähmung der linken Körperseite verschlimmert sich. Die Ärzte versuchen alles, um Richards Zustand zu stabilisieren und zu verbessern. Es gelingt zumindest so weit, dass er in eine Rehabilitationsmaßnahme verlegt werden kann. Doch auch dort kommt er nicht zur Ruhe, denn schon nach kurzer Zeit erleidet Richard einen weiteren Schlaganfall. Dieser wird zwar relativ schnell erkannt, aber die Folgen zeigen sich Monate später in voller Härte. Mit Richard stimmt etwas ganz und gar nicht. Er beginnt zu halluzinieren. Er entwickelt Wahnvorstellungen. Er fühlt sich verfolgt. Seine Familie ist komplett überfordert. Er kennt den Ehemann, den Vater kaum wieder. Schließlich begibt sich Richard für mehr als einen Monat stationär in eine psychiatrische Klinik. Nach diesen 4 Wochen endet die Behandlung mit einer Diagnose, die alles noch schwerer macht. Paranoide Schizophrenie.
Ja, also psychiatrische Folgen nach einem Schlaganfall sind durchaus bekannt. Es können verschiedene neuropsychiatrische Störungen auftreten und dabei sind am häufigsten Depressionen und Angststörungen. Auch das Gedächtnis kann mitunter Probleme bereiten. Psychosen inklusive Schizophrenie ähnlicher Symptome wie bei Richard gehören eher zu den selteneren Folgen.
Ja, und Richards Zustand bessert sich auch leider nicht mehr. Ein Jahr nach dem ersten Schlaganfall stirbt er im Alter von nur 54 Jahren. Heftiger Fall mal wieder, über den wir dringend sprechen müssen. Und über diesen Fall ist ja gesprochen worden. Denn du hast ihn mir ja aus eurer Kanzlei mitgebracht. Ich vermute, hier musste geklagt werden. Und das sind natürlich dann die Erben, die sich bei dir gemeldet haben.
Vollkommen richtig. Es musste geklagt werden. Wir konnten uns außergerichtlich nicht verständigen. Und zuständig war in erster Instanz ein Landgericht. Wir haben ja schon gehört, wenn der Streitwert oberhalb von 5.000 Euro liegt, ist nicht das Amtsgericht in erster Instanz zuständig, sondern das Landgericht. Im Moment wird überlegt, diese Sätze anzuheben. Man geht so von 8.000 Euro im Moment aus, aber ist noch nicht so weit, aber das wird demnächst kommen. Bis 8.000 Euro alles beim Amtsgericht, darüber dann in erster Instanz beim Landgericht. Und hier hat das Landgericht festgestellt, es stellt einen schwerwiegenden Behandlungs- bzw. Befunderhebungsfehler, den Terminus kennen wir ja auch schon, dar, dass nicht bei der Vorstellung in der neurologischen Ambulanz der Verdacht auf einen Schlaganfall gestellt worden ist oder sogar der Schlaganfall diagnostiziert worden ist. Das ist ein schwerer Fehler.
Also nochmal ganz kurz an der Stelle, war ja von einer verwaschenen Sprache noch nicht die Rede. Aber es war halt eben dieses Taubheitsgefühl im Arm. Und haben wir auch schon gesagt, das hätte an der Stelle schon ausreichen müssen, um in die Richtung Schlaganfall zu schauen.
Genau, bei diesen neurologischen Ausfallerscheinungen muss man das einfach umfassend abklären, so das Gericht nach vorheriger Beratung durch den Sachverständigen. Und da hätte man einfach dem insgesamt weiter nachgehen müssen und aufklären müssen, liegt da nicht vielleicht ein lebensbedrohliches Ereignis dahinter, nämlich ein Schlaganfall, der zum Tode führen kann oder schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann. Und wenn diese Befunderhebungsmaßnahmen durchgeführt worden wären, dann wäre der Schlaganfall auch diagnostiziert worden. Und das, so unser Vortrag, ist vorwerfbar. Und wir haben weiter gesagt, dass auch beim zweiten Schlaganfall einfach viel zu spät in die weitere Befundung eingestiegen worden ist. Und das ist auch fehlerhaft. So zumindest unser Vortrag. Und die beiden Krankenhäuser, es sind zwei ausgewählt worden mit den neurologischen Stationen, die sind letztendlich verklagt worden.
Ach so.
Die haben sich dahingehend eingelassen, dass sie gesagt haben, nee, wir haben alles richtig gemacht, wir haben ihn absolut korrekt behandelt und uns ist da nichts vorzuwerfen und darum gibt es auch keinen Haftungsfall. Ja, und jetzt wirst du fragen, wie hat das Landgericht denn letztendlich entschieden? Es hat leider die Klage der Erben von Richard abgewiesen.
Oh. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil es las sich für mich auch schon so seltsam, dass da keine Untersuchungen großartig gemacht wurden. Und auch die Dokumentation war ja immer ganz, ganz knapp. Also der ist ja im Prinzip durch die Tür rein, einmal aufs Handgelenk geguckt und aus der Tür wieder raus mit einer Krankschreibung. Da ist ja eigentlich gar nichts passiert und das ließ sich nicht vorwerfen.
Zumindest aus Sicht des Landgerichts nicht. Und das beruht darauf, dass die einfach die Abgrenzung zwischen Befunderhebungsfehler und Diagnosefehler nicht richtig vorgenommen haben. Die sagen nämlich, das wissen unsere Hörer viel besser, dass dem nicht so ist, ein Behandlungsfehler liege auch beim Befunderhebungsfehler oder einem Diagnosefehler vor. Das ist soweit noch richtig. Ein Befunderhebungsfehler sei gegeben, wenn die Erhebung medizinisch gebotener Befunde unterlassen werde. Und hingegen ein Diagnosefehler liege vor, wenn der Arzt erhobene oder sonst vorliegende Befunde falsch interpretiert und deshalb nicht die aus der berufsfachlichen Sicht seines Fachbereichs gebotenen therapeutischen oder diagnostischen Maßnahmen ergreife. Jetzt sagt das Landgericht, ein Diagnosefehler stelle aber erst dann einen haftungsbegründenden Fehler dar, wenn die Diagnose im Zeitpunkt der medizinischen Behandlung aus Sicht eines gewissenhaften Arztes medizinisch nicht mehr vertretbar sei. Die geschilderten Beschwerden seien nicht typisch für einen Schlaganfall gewesen, sodass eine weitergehende neurologische Untersuchung nicht hätte veranlasst werden müssen, so das Landgericht. Auch der zweite Schlaganfall sei nicht zu verhindern gewesen. Das Auftreten des Schlaganfalls sei als rein schicksalhaft anzusehen, aufgrund der vorliegenden Risikofaktoren bei Richard, nämlich Bluthochdruck und Nikotinkonsum.
Stimmt, er ist ja starker Raucher gewesen. Ja, abgeschmettert, habt ihr euch denn damit zufrieden gegeben?
Nee, haben wir nicht, weil wir gedacht haben, das ist nicht die richtige Begründung des Landgerichts. Und darum haben die Erben von Richard Berufung eingelegt. Und glücklicherweise, und das haben wir auch so wirklich im Vorfeld schon zumindest gehofft und wir sind eher davon ausgegangen, hat das zweitinstanzliche Gericht, das war jetzt das Oberlandesgericht, anders geurteilt. Es hat im Endeffekt beide Krankenhäuser zu einem Schadensersatz von 80.000 Euro verurteilt.
Wow.
Und zusätzlich musste der Unterhalt für Richards Frau und die gemeinsamen Kinder bezahlt werden.
Von 0 auf 80.000 ist natürlich jetzt auch schon mal ein ganz ordentlicher Sprung. Was hat denn das Oberlandesgericht genau anders gesehen als vorher das Landgericht?
Ja, das Oberlandesgericht hat dem Landgericht quasi in die Bücher geschrieben, so kann man es vielleicht sagen, wie wirklich die Abgrenzung zwischen Diagnose und Befunderhebungsfehler ist. Nämlich, ein Befunderhebungsfehler ist gegeben, wenn die Erhebung medizinisch gebotener Befunde unterlassen oder nicht veranlasst wird. Im Unterschied dazu liegt ein Diagnoseirrtum vor, wenn der Arzt erhobene oder sonst vorliegende Befunde falsch interpretiert und deshalb nicht aus der berufsfachlichen Sicht seines Fachbereichs gebotenen Maßnahmen ergreift. Ein Diagnoseirrtum setzt aber voraus, dass der Arzt die medizinisch notwendigen Befunde überhaupt erstmal erhoben hat, um sich eine ausreichende Basis für die Einordnung der Krankheitssymptome zu verschaffen.
Ja, und da war ja in den Krankenhäusern recht wenig bis gar nichts.
Genau, hat dagegen die falsche diagnostische Einstufung einer Erkrankung ihren Grund bereits darin, dass der Arzt die gebotene Untersuchung erst gar nicht veranlasst hat und dadurch zu einer Diagnose gelangt ist, ohne diese durch die medizinisch gebotenen Befunderhebungen abzuklären, dann ist dem Arzt kein Diagnose, sondern ein Befunderhebungsfehler vorzuwerfen. Mhm. Und das ist der entscheidende Unterschied. Mhm. Ich hoffe, das ist nicht so juristisch, aber man muss es mal so auf den Punkt bringen. Denn bei einer solchen Sachlage geht es im Kern nicht um die Fehlinterpretation von Befunden, sondern um deren Nichterhebung. Und das ist der große Unterschied. Und dann kommt man zu einer anderen Bewertung der Haftung. Denn gerade diesen Aspekt sah das Gericht bei beiden Krankenhäusern als vorwerfbar und fehlerhaft an. Und deshalb hat das Oberlandesgericht das Urteil Erstinstanz aufgehoben und gesagt, nein, Krankenhäuser, ihr müsst zahlen.
Wie oft kommt denn sowas vor, dass ein Gericht, in diesem Fall ein Landgericht, die Sache so sieht und ein Oberlandesgericht wirklich komplett anders?
Ich habe da jetzt keine konkreten Statistiken zur Hand, wie das in Arzthaftungssachen ist, aber es kommt immer wieder vor, dass das Oberlandesgericht gänzlich anders urteilt. Es kommt aber auch vor, dass erste und zweite Instanz eine Klage oder eine Berufung abweisen, zurückweisen und der Bundesgerichtshof dann sagt, nee, was ihr da gemacht habt, das war nicht richtig. Ihr müsst da nochmal ran, Oberlandesgericht, und nochmal eine andere Entscheidung möglicherweise treffen, zumindest Zeugen hören, vielleicht nochmal einen Sachverständigen, Gutachten ein und so weiter und so fort. Also das ist bei den Juristen ähnlich wie bei den Medizinern. 3 Juristen, 4 Meinungen, und das gilt für die Mediziner auch. Und darum kann man einfach unterschiedliche Auffassungen haben. Dafür gibt es die verschiedenen Instanzen. Und darum gibt es auch Sachverständigengutachten durch Mediziner, die eine andere Auffassung vertreten als der beschuldigte Arzt. Und ja, damit muss man im Endeffekt leben. Und im Juristischen ist es so, der obere sticht den unteren. Und ähnlich wie bei bekannten Kartenspielen ist das einfach so. Letztendlich entscheidet möglicherweise das letzte Zivilgericht, der Bundesgerichtshof, oder mitunter als letztes Zivilgericht das Oberlandesgericht. Und das ist dann die Entscheidung, die maßgeblich ist.
Du sagst ja auch immer, das kann man nicht pauschalisieren. Also es gibt auch Fälle, wo ihr Mandanten abratet, noch eine Instanz höher zu gehen. Was war hier wirklich für dich ausschlaggebend zu sagen, nein, hier machen wir das aber. Hier gehen wir vors Oberlandesgericht, da könnte sich doch noch was drehen.
Ja, weil das Landgericht keine saubere Abgrenzung zwischen Diagnosefehler, der ist immer zu Ungunsten des Patienten in haftungsrechtlicher Hinsicht zu bewerten, und dem Befunderhebungsfehler, der eher günstig für den Patienten ist, hat keine richtige Abgrenzung, keine saubere Abgrenzung vorgenommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also die Arztseite möchte immer gerne auf den Diagnosefehler, weil der haftungsrechtlich, beweisrechtlich für sie besser ist. Und wir Patientenanwälte wollen natürlich immer gerne zum Befunderhebungsfehler, weil der in beweisrechtlicher Hinsicht Vorteile für den Patienten bietet. Und das ist ein häufiger Streit vor Gericht. Und dann sollte man eigentlich erwarten, dass eine Arzthaftungskammer diese Abgrenzung auch sauber vornimmt. Das war in diesem Fall nicht so, aber das Oberlandesgericht hat es ja dann korrigiert und richtigerweise diesen Betrag zugesprochen.
Und das sollten die Schlussworte sein, zumindest jetzt erstmal für unseren Fall. Das war die Geschichte von Richard für euch. In der nächsten Woche, so viel können wir schon mal verraten, haben wir einen doch etwas anders gelagerten Fall, was etwas Besonderes. Da wird nämlich ein Arzt zum Patienten, und wie das abläuft und was da passiert, das hört ihr nächste Woche Donnerstag. Diese Folge jetzt erstmal hier für euch auf allen Plattformen. Und Peter möchte noch was sagen.
Genau, ich will nicht müde werden zu sagen, dass wir auch auf Tour gehen. Und zwar am 15. März sind wir in Leipzig im Kupfersaal und am 29. März in der Stadthalle in Reda-Wiedenbrück. Und Tickets gibt es immer noch zu kaufen bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Also wer noch kein Ticket hat, sei aufgerufen, entweder nach Reda-Wiedenbrück oder nach Leipzig zu kommen.
Ja, weil wir geben uns ganz wahnsinnig viel Mühe und bereiten euch 3 wirklich sehr, sehr, sehr spannende Bühnenfälle vor. Und bis dahin hören wir uns weiter hier im Podcast Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter. Und für heute, tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Free Audio Post-Production. Bei Auphonic.com.